Was war die größte Einsturzkatastrophe der letzten 100 Jahre? Den Anschlag auf das World Trade Center kennt ihr sicherlich. Aber es gibt noch eine weitere Katastrophe, die in den USA stattfand. Allerdings ist sie leider weniger bekannt. Denn heute sprechen wir über den größten nicht absichtlich herbeigeführten Einsturz eines Gebäudes in den USA. Nach dem Anschlag auf das World Trade Center ist es das zweitgrößte tödliche Unglück in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und wenn ihr herausfinden möchtet, um welches Gebäude es sich handelt, dann bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blue Wall Podcast. Das letzte Mal hatten wir ja schon eine Baukatastrophe, und zwar das Knickei von Halstenbek. Heute machen wir gleich weiter mit einer weiteren Katastrophe, und zwar dem Einsturz im Hyatt Hotel in Kansas City. Also springen wir hinein. Im Jahr 1978 sollte ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Ein Hotel sollte entstehen, aber nicht irgendeines. Das höchste Hotel des Staates Missouri. Nach nur 2 Jahren Bauzeit eröffnete das Hyatt Hotel Kansas City. Mit einer beeindruckenden Höhe von fast 154 Meter ist es noch heute eines der höchsten Gebäude der Stadt. An der Spitze des 40 Stockwerke hohen Bauwerks dreht sich ein Restaurant mit atemberaubendem Ausblick auf die Stadt. Besucher treten bei der feierlichen Eröffnung im Jahr 1980 über die Schwelle des Hotels in eine Lobby, die beeindruckender kaum sein könnte. Mehrere Stockwerke zieht sich ein riesiges Atrium empor. Über den Köpfen der Gäste schweben 3 lange Laufstege, um die Etagen zu verbinden. Ein unheilvolles Damoklesschwert, wie sich wenig später herausstellen soll. Denn hier fanden am 17. Juli 1981 114 Menschen den Tod. Begraben unter Schutt und Trümmern der Verbindungsbrücken. Aber was ist passiert? Gemeinsam arbeiten wir dieses Unglück noch einmal auf und gehen in die Geschichte hinein. Also, Hyatt Hotel Kansas City, ein im Jahr 1978 errichtetes Hotel, ein tolles Hotel, also damals auch, was neue Dimensionen setzte, und es ist damals 1981 eingestürzt, und wir werden jetzt herausfinden, was da genau passiert ist und warum das genau passiert ist. Also, schauen wir uns die Hintergründe zum Hyatt Hotel genauer an. Zwei der Verbindungsbrücken sind eingestürzt. Und das gerade einmal 1 Jahr nach der Eröffnung des Hotels. Da stellt sich schnell die Frage, wie konnte das passieren? Kurz gesagt, der verhängnisvolle Einsturz war die Konsequenz der damaligen Baupolitik. Ein Kind der Umstände sozusagen. In den 70ern griff eine weitreichende Wirtschaftskrise um sich. Die Arbeitslosigkeit stieg und auch die Zinsen kletterten immer höher. Die Baubranche litt darunter sehr. Bauprojekte mussten so schnell wie möglich fertig werden, damit die Zinsen die Bauunternehmen nicht in den Ruin trieben. Eine möglichst schnelle Übergabe an den Auftraggeber versprach eine schnelle Bezahlung. Vor diesem Hintergrund entstand das sogenannte Schnellverfahren, auch Fast-Track-Bau genannt. Teils riesige, teure Gebäude wurden innerhalb kürzester Zeit hochgezogen. Und das leider häufig zulasten der Qualität und Sorgfalt. Und das machte sich auch schnell bemerkbar. Viele große Gebäude, die um diese Zeit gebaut wurden, stürzten ein. Im Hartford Civic Center kam es 1978 zu einem Dacheinsturz. Knapp gefolgt vom eingestürzten Dach der Kemper Arena 1 Jahr später durch starke Regenfälle. Und auch das Hyatt Hotel blieb nicht verschont. Hier stürzten schon während der Bauarbeiten 250 Quadratmeter Dachfläche ein. Vielleicht war das auch schon eine kleine Warnung. Selbst wenn, sie wurde ignoriert, und das leider mit katastrophalen Folgen. So, also, einige Hintergründe. Man hat gesehen, vor allem jetzt dann in den 70ern, ja, die Weltwirtschaftskrise, man wollte immer schneller bauen, man musste Kosten sparen und so weiter, und das dann führt dann häufig zu einer mangelnden Qualität. Und mangelnde Qualität auf dem Bau kann sich verheerend auswirken. Denn beim Bauen hat man meistens nur eine Chance. Nicht so wie in den anderen, sagen wir mal, Bereichen der Industrie, wo mehrere Autos zum Beispiel durch irgendwelche Crashtests simuliert werden und getestet wird, okay, welche Stellen sind da besonders stabil. Wenn ein Gebäude errichtet wird, dann hat man nur dieses eine Gebäude zum Errichten. Und hier kann man nicht stark experimentieren. Also blicken wir auf den Ablauf der Katastrophe. Es ist der 17. Juli 1981 um 19 Uhr abends. Die Stimmung im Hyatt Hotel ist ausgelassen. Mehrere hundert Menschen strömen an diesem Abend in die beeindruckende Lobby des Hotels. Der wöchentliche Tanztee findet statt. Ein beliebtes Relikt der 50er und 60er Jahre. Und seit der Eröffnung des Hotels ein Jahr zuvor ist es schon fast Tradition geworden. Zahlreiche Paare versammeln sich, allesamt in ihrer elegantesten Kleidung und makellos polierten Tanzschuhen. Die Musik spielt und ein Tanz geht beinahe nahtlos in den nächsten über. Zwischendurch wechseln die Paare zum aufgebauten Buffet, um wieder zu Atem zu kommen. Und natürlich, um die Atmosphäre zu genießen. Einfach völlig losgelöst vom Alltag. Und über ihnen versammeln sich auf den Verbindungsbrücken immer mehr neugierige Zuschauer. Schon wenige Minuten später durchdringt etwas Ungewöhnliches die ausgelassene Geräuschkulisse. Um 19.05 Uhr ertönt ein lautes, metallisches Knallen. Einige Tanzende halten inne und blicken nach oben. Dann ein zweiter Knall, gefolgt von einem dritten. Panik bricht aus. Auf der oberen Verbindungsbrücke laufen Menschen hektisch durcheinander. In Richtung der sicheren Hotelflure. Doch sie kommen kaum weiter als einige Schritte. Schon sackt unter ihnen der Boden ab. Die Aufhängung versagt und die gesamte Verbindungsbrücke stürzt hinab. Direkt auf die darunter liegende Brücke. Schon in diesem Augenblick verlieren etliche Menschen ihr Leben. Erschlagen von den Trümmerteilen. Doch dabei bleibt es nicht. Die untere Verbindungsbrücke trägt nun die Last von zweien. Kaum einen Augenblick lang. Noch bevor die Gäste in der Lobby überhaupt reagieren können, kracht sie auch herunter. Hunderte Menschen werden unter den Trümmern begraben. Einige von ihnen sind sofort tot. Viele eingeschlossen oder eingeklemmt unter Bergen von Stahl und Beton. Sämtliche Rettungskräfte, die zur Verfügung stehen, werden umgehend informiert. Wenige Minuten später treffen sie ein, doch die Lage ist chaotisch. Freiwillige bieten ihre Hilfe an, darunter auch ein Arzt, der selbst Gast des Tanztees war. Er und seine Frau standen nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der sich jetzt Schuttberge auftürmen. Sofort werden provisorische Krankenstationen in der Umgebung errichtet. Die Bergungsarbeiten ziehen sich über Stunden. Mit Werkzeugen und bloßen Händen arbeiten sich die Helfer durch die Trümmer, auf der Suche nach Menschen, die sie noch retten konnten. Doch der Schutthaufen ist instabil. Eine schwierige Situation. Denn viele, die den unmittelbaren Einsturz überlebt haben, sterben in dieser Zeit. Sie erliegen inneren Blutungen, ersticken in kleineren Hohlräumen oder werden von Trümmern getötet, die durch die Bergungsversuche in Bewegung geraten. Die Ärzte vor Ort müssen Entscheidungen treffen. Wirklich harte Entscheidungen. Entscheidungen, von denen jeder Einzelne gehofft hat, sie nie treffen zu müssen. Wer leben darf und wer stirbt. Notfalloperationen vor Ort retten einige Menschen das Leben. Ein Arzt trennt das eingeklemmte Bein eines Mannes mit einer Kettensäge ab, um ihn herauszuziehen und versorgen zu können. Je weiter die Rettungsarbeiten voranschreiten, desto schwerer werden die Verletzungen. Neben Brüchen, Schnittverletzungen, Prellungen oder Schürfwunden häufen sich auch immer schwerere. Kopfwunden, innere Blutungen, Verletzungen des Rückenmarks. Viele der Überlebenden werden lebenslang gezeichnet. 10 Stunden nach dem Einsturz kann der letzte Überlebende geborgen werden. Eingeklemmt unter 3 Tonnen Schutt. Das Unglück kostet 114 Menschen das Leben. Über 250 Gäste überleben ihre Verletzungen mit teils schweren bleibenden Schäden. Also, wirklich schlimm, was dort passiert ist. 114 Menschen sind ums Leben gekommen, weitere 250 schwer verletzt. Okay, also, was uns jetzt in dieser Folge noch wichtig ist, wir schauen uns jetzt die Ursache genauer an. Es gibt einige Punkte, die dazu geführt haben, dass diese Verbindungsbrücke eingestürzt ist. Also schon während der Bergung der Opfer wurden Ermittlungen eingeleitet und die Suche nach der Ursache war relativ komplex, musste das aber auch extrem gründlich stattfinden. Deshalb suchten viele Experten gemeinsam nach dem Grund für den Zusammenbruch dieser Verbindungsbrücke. Und die Überreste der Überführung, die wurden geborgen und die waren extrem wichtig für spätere Analysen der Einsturzursache. Und man hat sich auch die entsprechenden Planungen, Zeichnungen und Entwürfe angeschaut, wie diese Verbindungsbrücke errichtet worden ist. Und dort hat man sich auch dann das Konstruktionsmaterial angeschaut, die Bruchstücke der entsprechenden Brücke. So, und hier tritt auch wieder die Tragwerksplanung ins Geschehen, denn hier waren nämlich mehrere Bauingenieure an der Tragwerksplanung dieser Brücke beteiligt. Kommen wir zu zwei wesentlichen Fehlern. Der erste fatale und fahrlässige Fehler war ein Konstruktionsfehler. Die Hauptursache war ein Konstruktionsfehler, denn es kam zu einer nachträglichen Designänderung. Man muss sich das jetzt so vorstellen, beide Überführungen wurden an einer einzigen Aufhängungsstelle befestigt, anstatt separat. Ja? Und die obere Brücke trug deshalb auch die Last der unteren zusätzlich zur eigenen Last. Jedoch war die obere Brücke nur für ihre eigene Last ausgelegt. Von dem her war das Versagen der Aufhängung vorprogrammiert, denn man hat in der Tragwerksplanung nicht so geplant, dass die obere Brücke auch die untere Brücke trägt. Aber so wie es auf der Baustelle und so wie es auch montiert und konstruiert wurde dann am Gebäude oder an der Verbindungsbrücke, war es so, dass die obere Brücke auch die Lasten der unteren Brücke tragen musste. Und dafür war die obere Brücke nicht ausgelegt. Deshalb kam es auch zu einem strukturellen Versagen durch die Lasten der unüblichen Menschenmenge. Wir erinnern uns zurück. An dem Tag war ja dieser Tanztee. Extrem viel los. Auf den Brücken haben sich Menschenmassen versammelt. Und mit dieser Art von Menschenmassen hat man damals wahrscheinlich dann auch nicht gerechnet, dass sich gerade so viele Menschen auf dieser Brücke befinden, die halt zuschauen. Und deswegen wurden die Träger der Brücke auch sehr stark beschädigt. Die verbogen sich. Das Stahlseil, also dieses Verbindungsstück zwischen oberer und unterer Brücke, rutschte einfach durch den beschädigten Träger hindurch. Und auch die Berücksichtigung der Menschenmengen auf den Brücken bei der Planung. Hier wurde nur mit einem üblichen Durchgangsverkehr gerechnet. Und die nachträglichen Berechnungen gaben, dass schon ein Drittel der Last zum Zusammenbruch geführt hat. So, also Konstruktionsfehler, meiner Meinung nach extrem fahrlässig, sowas darf nicht passieren. Und ein zweiter großer Fehler, das waren die Änderungen und die mangelnde Bauaufsicht. Denn die Bauaufsicht und die Inspektion bei diesem Projekt war ebenfalls unzureichend, denn problematische Baupraktiken wurden nicht rechtzeitig erkannt und die Änderungen am ursprünglichen Entwurf und Design während der Konstruktion hat zu Kostensenkungen geführt. Allerdings hat man dort extrem gepfuscht bei den Schweißarbeiten. Diese führten auch zu einer deutlich geringeren Tragfähigkeit und dadurch entstand ein extrem erhöhtes Sicherheitsrisiko, was allerdings auch durch die unzureichende Inspektion unerkannt blieb. Meiner Meinung nach ebenfalls ein No-Go. So, was ist letztendlich auch passiert? Schauen wir uns die rechtlichen Konsequenzen an. Es wurden die Baufirma und ein Ingenieur angeklagt, die Änderungen am ursprünglichen Design genehmigten und dieser übernahm auch die volle Verantwortung für die Katastrophe. Wurde auch von seiner Ingenieurslizenz suspendiert und später lebenslang gesperrt. Und es kam auch zu Schadensersatzzahlungen an die Opfer und ihre Familien. Und was hatte das letztendlich für Konsequenzen für die Bauindustrie? Es entstanden zahlreiche Diskussionen um die Bedeutung von Haftungsfragen in der Bauindustrie, zahlreiche Diskussionen um die Verantwortung von Ingenieuren für Sicherheit der Gebäude, also auch wir Tragwerksplaner, wurden hier in Frage gestellt und es hatte einen extremen Imageschaden für die gesamte Bauindustrie. Und deswegen hat man auch neue, strengere Sicherheitsstandards implementiert und durchgesetzt. Was bleibt als Fazit zu sagen? Was können wir denn daraus lernen? Erstens mal, wir Tragwerksplaner, wir Ingenieure haben eine extrem hohe, enorme Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft und gegenüber der Sicherheit der Menschen, die in den Gebäuden arbeiten, leben. Und das ist extrem wichtig. Das muss uns jederzeit bewusst sein, wenn wir in der Planung oder auch der Ausführung von Gebäuden, Bauwerken unterwegs sind. Und die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Nicht die Kostenminimierung. Und deshalb ist auch eine ausführliche Qualitätskontrolle und Überwachung von Bauprojekten immens wichtig. Denn somit können auch Probleme frühzeitig erkannt werden, gemeldet werden und behoben werden. Und deswegen offene und klare Kommunikation innerhalb des Ingenieursteams, des Planungsteams und das auch mit anderen Beteiligten rund um das Bauwerk. Und deswegen ist es auch extrem signifikant, von anderen Fehlern, aus diesen Fehlern zu lernen, um solche zukünftige Tragödien zu verhindern. Und deshalb soll man diese Regulierungen nicht als Einschränkung sehen, sondern wirklich als Leitfaden für sicheres Bauen, Konstruieren und Planen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Schalte gerne ein, wenn es wieder heißt Global Podcast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und mach's gut.